Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger.
Hallo Mario. Servus.
Warum bist du kein Ex-Vizekanzler? Mensch.
Gute Frage.
Ich sitze hier wieder allein mit dir.
War schön, ne?
War schön. Und erstmal danke für das also gigantische Feedback. Wir haben nach dem Talk gesagt, der war gut, der war sehr gut. Hat uns auch großen Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Aber dass das so abgeht, jetzt schon über 100.000 Aufrufe.
Ja, ich glaube, das war so der klassische Fall von, den gibt's ja auch noch. Und dann
kam er richtig
mit Wucht. Und dann kam er so, wie man ihn nicht erwartet hat.
Ja, stark.
Also da auch nochmal vielen, vielen Dank an Philipp Rösler. Also wir sprechen vom Talk mit Philipp Rösler. Hat großen Spaß gemacht. Der letzte Talk, klickt auch noch mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wirklich, wirklich gut. Und das haben auch viele geschrieben. Ziemlich krass zu sehen, was für eine Entwicklung er genommen hat.
Und ich fand es auch gut, er war, finde ich, fair. Also was er ist, er hat jetzt nicht plump draufgehauen, so nach dem Motto, hier, die machen alles falsch. Aber er hat, finde ich, die Probleme, können wir vielleicht auch, glaube ich mir, ich habe auch was sehr Lustiges dazu, passt super zu dem, was er gesagt hat. Genial, zum Thema Podcast. Da zieht's ja die Schlappen aus. Das ist wirklich Realsatire. Ich finde, er hat die Probleme sehr gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Und also er ist ja nur ein Beispiel von vielen Menschen, die dann cool werden, wenn sie nicht mehr Politiker sind. Wir haben ihn, wir haben den Gutenberg, der irgendwie cooler geworden ist, den Sigmar Gabriel ist cooler geworden und selbst ein Ricarda Lang ist cooler geworden.
Roland Koch wurde zumindest ein bisschen cooler.
Und das ist ja, also das kann man lustig finden und das ist auch irgendwie lustig, aber eigentlich ist das sehr, sehr traurig. Und
ja,
das hat
er
ja
furchtbar
im Talk auch gesagt. Ich glaube, wir tappen auch immer wieder in die Falle, dass wir viel zu sehr uns über einzelne Personas aufregen, über einzelne Personen in der Politik. Dabei erfüllen die einfach ihre Rolle. Und wir sollten viel, viel mehr das System dahinter kritisieren, das dafür sorgt, dass die Menschen, wenn sie Politiker sind, ich sage es jetzt ganz platt, so uncool sind und erst dann frei sind und scheinbar wieder klare Gedanken fassen können, wenn sie raus sind aus dem System. Das ist ja das Problem dahinter.
Und Leute, wir stehen jetzt fast schon mal 30.000 Followern. Wir würden die gerne voll machen. Also wenn dir der Talk gefällt und auch die Interviews natürlich, dann die Talks mit Gästen, dann kannst du uns einen riesen Gefallen tun und den Kanal abonnieren und dann starten wir so richtig durch. Wir haben natürlich auch schon eine spannende Liste mit neuen eventuellen Gästen. Ich muss einmal ein Kompliment machen an, wir schimpfen auch mal gerne auf den ÖRR.
Ja.
Elmar Thewissen hat sich entschuldigt, das fand ich gut. Er hat ja zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat hier mit Charlie Kirk, ist ja schon ein alter Hut, aber ich fand es trotzdem gut. Er hat gesagt, ja, hätte so nicht passieren dürfen. Endlich mal einer, nicht wie Georg Restle, der ja aus allen Ecken und Löchern schießt und immer Recht hat. Und jetzt ging es ja um diese Diskussion, Zwangsabgabe und dann würden Steuern wohl auch als Zwangsabgabe bezeichnen. Restle ist ja, der blamiert sich ja, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, reihenweise auf Twitter, weil das Lustige ist, das Wort Zwangsabgabe verwendet auch Bundeszentrale für politische Bildung, auch Gerichte in Deutschland und so weiter und so fort. Also da finde ich, ist Thewissen jetzt mal ein gutes Beispiel, wie man damit umgehen kann. Und ich muss auch sagen, Markus Lanz, hast du es gesehen, wie er Katharina Dröge, heißt sie, glaube ich, von den Grünen, wie er sie da festgenagelt hat. Ich muss sagen, Lanz macht schon auch einen guten Job, weil der nagelt da die Politiker alle schön fest. Und ich muss sagen, das ist auch schön, weil der bringt die dann auch mal wirklich dazu, sich bis auf die Knochen zu blamieren. Und wenn zwei Wochen nach der Haushaltsdebatte eine hochrangige Politikerin gar keine Zahlen parat hat, natürlich kann man nicht immer jede Zahl parat haben, das ist klar. Aber wenn du da völlig blank bist, und ich muss sagen, ja, muss man auch mal würdigen. Also ich finde, Lanz macht da einen guten Job.
Ich glaube, Lanz hat auch das Politikerphänomen, was wir gerade angesprochen haben. Ich glaube, wenn der mal raus wäre aus dem ÖRR, dann wäre der noch viel, viel cooler. Man merkt es jetzt schon, dass er eigentlich einer von uns ist.
Ja, ich glaube, der ist auch genervt von vielen.
Aber er hat halt noch so ein paar Bremsen. Ist auch in Ordnung.
Ja.
Der macht das. Der hat das auch in einem letzten Podcast gesagt, der Job muss gemacht werden, völlig egal, wer vor einem sitzt. Und natürlich erkennt man bei ihm auch trotzdem eine Couleur. Das ist auch in Ordnung.
Ja, aber ich finde es bei ihm trotzdem sehr
richtig,
okay.
Richtig, das finde ich auch. Zu Elmar Thewissen, ja, muss ich aber sagen, ist das Mindeste.
Also, ja, nee, das kann man erwarten, aber ich finde es trotzdem mal gut, dass es auch passiert, weil oft passiert es halt nicht.
Weil es das keiner ja macht im ÖRR und Fehler einfach nicht eingesehen werden und totgeschwiegen werden, ist es jetzt so eine Ausnahmeerscheinung, dass ich mal entschuldigt wurde, ist es das Mindeste und es wird keine Heldentat, weil es sonst keiner von denen macht. Und man, ja, nochmal, ich glaube, der Druck wurde auch derart groß, ja auch von Seiten der US-amerikanischen Regierung. Ich glaube, das war auch einer der Mitgründe, dass er es machen musste. Er hat es gemacht, ja. Und ich hoffe, dass es zu einem Umdenken kommt, aber das wird nicht passieren.
Ich habe, bevor wir gleich in die Vollen gehen, ich habe einen tollen Film gesehen, den ich wusste gar nicht, dass der existiert. Hier hat meine Frau hier so, wir gucken den jetzt und ich habe gesagt, oh, weiß ich jetzt nicht, October Sky heißt er.
Okay.
Und der ist aus dem Jahr 1999, Jack Gyllenhaal spielt mit, ist da noch relativ jung und es fängt eher so bedächtig an, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, kann ich echt empfehlen, cooler Film. Es geht um Jack Gyllenhaal, der heißt Homer Hickam, den, also eine echte Geschichte, den gibt's wirklich. Und der lebt zusammen mit seiner Familie in der kleinen Bergbaustadt Colwood, die ist wirklich so in West Virginia. Vater so richtig schön, weißt du, alle im Bergbau, in der Kohlemine. Vater von ihm ist da der große Macker in der Kohlemine und will natürlich, dass der Sohn das auch macht. Was macht der Sohn aber? Er will Raketen bauen. Und die sogenannten Rocket Boys mit so ein paar so richtige Nerds, die suchen sich dann da so ein Feld. Am Anfang sprengen sie noch den Gartenzaun in die Luft und dann bauen die wirklich so Raketen. Also halt erst kindisch, so wirklich so kleine. Und dann irgendwann fliegen die Dinger. Und das ist echt faszinierend. Und die ist halt eine echte Geschichte. Und der wurde dann auch eine große Nummer in dieser Szene. Ich bin auch kein Experte beim Raketenbau, aber ist eine spannende Geschichte und ist auch so eine schöne Vater-Sohn-Geschichte, weil halt der Vater das bis zum Ende eigentlich nicht gut findet oder man kann eigentlich sagen furchtbar findet, das überhaupt nicht akzeptiert.
Mhm.
Und das hat mich ein bisschen gerührt. Und dann am Ende trotzdem irgendwie raufen sie sich zusammen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das damals so sein Raketen bauen, denkt man sich, das war cool, aber das war halt damals so Wissenschaft, sehr unmännlich und so ist ja auch im Kohlebergbau. Und es hat mich positiv überrascht. Kannte ich davor nicht den Film. Hatte ich davor noch nie gehört. October Sky, guter Film. Und halt auch spannend, weil es eine echte Geschichte ist.
Klingt gut.
Homer Hickam heißt der Mann. Der lebt auch noch.
Homer Simpson, den
Homer
kenn ich.
Simpson, ja.
Habe ich aber auch nie geguckt. Game of Thrones bin ich auch ausgestiegen.
Mein Gott.
Irgendwie
ist ja, aber das ist mir auch beim ersten Mal passiert. Und dann irgendwann, ich bin dann immer eingeschlafen und dann irgendwann abgebrochen.
Komm, bringen wir mal die ernsten Themen. Ich hab heute eine Sache mit. Es sind zwei. Aber sie passen so schön zusammen. Weil es, finde ich, ganz, ganz wichtig ist. Thema Chatkontrolle.
Ja, das ist gut, weil da ich krieg's mit, aber ich blicke, ich habe mich jetzt auch nicht
tiefer
damit befasst. Ich blicke ehrlich gesagt nicht durch. Ich lese immer nur, die Mitgliedstaaten wollen's, die wollen's nicht,
die
wollen schon sehr lange.
Genau, schaffen wir mal Aufklärung, weil das ist etwas.
Worum geht's grundsätzlich? Vielleicht kurz
zur Erklärung. Also die EU plant, die Messenger-Dienste zu verpflichten, Chats auf Missbrauchmaterial zu überprüfen. Also es geht ganz konkret laut EU um Kinderpornografie.
Aber so, du kannst alles sehen dann im Endeffekt.
Ich lese mal vor, das ist jetzt vom BR. Mhm. Der vorgesehene Verordnungsentwurf Regulation of to Prevent and Combat Child Sexual Abuse würde Messaging-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Telegram zum sogenannten Client-Side-Scanning, das ist der Fachbegriff, verpflichten. Also dazu, Inhalte bereits lokal auf dem Gerät vor der Verschlüsselung zu durchsuchen und zu analysieren. Damit würde faktisch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterlaufen, die bisher sicherstellt, dass nur Sender und Empfänger eine Nachricht lesen können. Und jetzt kommt's. Fachleute warnen zudem, dass das geplante Scannen das Grundprinzip verschlüsselter Kommunikation vollständig aufheben würde. In einem offenen Brief führender Kryptografie-Experten, ich habe mir das angesehen, das sind Experten, das sind jetzt keine Schwurbler, heißt es, ein Client-Side-Scanning, das Dritte, etwa Strafverfolgungsbehörden über den Inhalt von Nachrichten informiert, zerstört die Sicherheitsgarantien der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vollständig. Sobald solche Systeme einmal auf den Geräten installiert sind, gibt es keine technische Möglichkeit mehr, ihre Nutzung zu begrenzen. Sie können durch einfache Konfigurationsänderung per Fernupdate angepasst oder erweitert werden. Sei es durch offizielle Updates der Betreiber oder durch Angriffe, die Schwachstellen ausnutzen. Heißt konkret, wenn das Ding kommt, dann können die Strafbehörden externe auf alle Chats, die wir uns so bei WhatsApp und so weiter zuschicken, zugreifen. Und die Entscheidung wird jetzt vermutlich im Oktober fallen. Also das
aber wie steht's?
Ja, es ist schon seit 3 Jahren wird darüber diskutiert. Aber ist hier weiter. Eine Entscheidung könnte beim Treffen der EU-Innenminister am 14. Oktober 2025 fallen. Für eine Annahme müssten mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten zustimmen, die zusammen mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Umgekehrt könnten 4 Länder mit mindestens 35% der Bevölkerung das Vorhaben blockieren. Länder wie Frankreich, Italien war es, glaube ich, und Spanien sind dafür. Holland, Österreich und andere sind dagegen. Deutschland war bislang dagegen, aber wackelt. Und sollte Deutschland seine Haltung ändern, dann könnte es jetzt dazu kommen. Deutschland hat sich bislang dagegen ausgesprochen.
Und auch wahrscheinlich unter die FDP hat da, glaube ich, da auch noch mitgewirkt in der Regierung, so, in der Ampel,
jetzt,
oder? Dagegen gewirkt, besser gesagt.
Bei den letzten Bundespressekonferenzen wurde auffällig laut geschwiegen zu den ganzen Dingen. Angeblich soll es eine Kompromisslösung geben, dass Textnachrichten ausgeschlossen werden, dass man die nicht Client-Side scannen kann, sondern nur Fotos und Videos.
Dann kannst du deine Sylt-Videos ja nicht mehr durch in den Gruppen
schicken. Naja, die Fachleute waren jetzt zum Beispiel davor, und das finde ich ist ein valider Punkt. Wenn ich jetzt Familienvater bin und bin mit meinen Töchtern im Urlaub, Strandurlaub, und schicke das meinen Eltern, den Großeltern, die Fotos, die nackten Fotos von meinen Eltern.
Auf der Fahndungsliste.
Wie soll dann der Algorithmus, ohne auf den Text zuzugreifen können, wissen, ob das jetzt Porno? Also so. Es ist so. Ich glaube, wir alle, jeder normale Mensch wünscht sich, dass gegen Kindesmissbrauch, Kinderpornografie hart durchgegriffen wird. Ich glaube,
Ich glaube, da braucht die Polizei auch mehr Mittel. Aber die Frage ist halt immer, was leidet darunter?
Ja? Wichtig ist ja jetzt der Punkt, dass die Fachleute sagen, wenn das einmal installiert ist, dieses Tool, jetzt das Update,
nicht mehr weg, ja.
Du kannst auf alles zugreifen, was wir uns schicken. Und es heißt ja so schön, die Gedanken sind frei. Es gibt aber auch noch andere Räume, die frei sein sollten. Und das ist einmal der Lockerroom, also die Umkleide, die echte Umkleide. Nein.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, wir unterschätzen häufig, was so Stammtisch, ich meine Stammtisch, der klassische Stammtisch, der wurde ja in vielerlei Hinsicht ersetzt durch WhatsApp-Gruppen. Gerade bei Männern, ich kann jetzt nur für mich als Mann sprechen. Unsere alte Jungs-Clique, ja, früher hätten wir uns zum Stammtisch getroffen. Geht nicht mehr.
Da hat keiner mehr Bock.
Jetzt treffen wir uns halt in dieser einen WhatsApp-Gruppe. Und jeder Mann von euch hat diese eine WhatsApp-Gruppe, ja, wo Witze gerissen werden
unlos.
Und Memes geschickt werden. Verfassungsschutz ist 100-mal schon da.
Ja, natürlich.
Das ist so. Das hat jeder.
Ja.
Da werden rassistische, homophobe, sexistische Witze, da wird alles gemacht.
Sexistisch auch, echt krass.
Könnt ihr mir erzählen, jeder von euch hat diese eine WhatsApp-Gruppe. Oder diesen einen Freund.
Ja, natürlich.
Wo man bei,
wer das nicht hat, ist auch ein richtiger Lab.
So. Wo man bei Instagram oder TikTok sich halt nur krasse Memes schickt und die werden immer bodenloser und immer verfassungswidriger. Es ist aber, jetzt lachen wir darüber.
Das heißt, aber es ist ja nicht verfassungswidrig, es ist ja geschmacklos vielleicht, aber.
Ja.
Aber da sind wir ja schon beim, ist das jetzt verfassungswidrig? Ich meine.
So.
Es ist halt höchstgradig geschmacklos und man würde es halt natürlich nicht in der Öffentlichkeit machen, aber...
Man spricht aber davon, also Humor ist ja Teil von sozialer Intelligenz. Und Humor ist auch ganz wichtig in Gruppen.
Und Satire darf alles.
So, nein, es ist, Humor wird so häufig unterschätzt, aber so in Gruppen, das kann das Gemeinschaftsgefühl stark pushen.
Also ja, klar.
Das ist einfach wichtig, wenn du eine Gruppe hast mit dem gemeinsamen Humor, dann gibt es auch Humorregeln. So, und in manchen gerade Männergruppen sind die halt sehr, sehr weit gefasst und dann ist es auch in Ordnung. So, aber wenn dieser Kontext, dieser Humorregeln rausgenommen wird und dann einfach ein externer Dritter jetzt schauen kann, was ich mit meinen Kumpels in den WhatsApp-Gruppen schreibe, ich bin hinter Gitter.
Ja, das ist so. Da gibt es immer diese Memes, wenn der Group-Chat geleakt wurde, ja, und dann alle vor Gericht. Ja.
Und
ja, das ist natürlich schon
jetzt,
schwierig.
Jetzt schau mal, und jetzt werde ich zum Verschwörungstheoretiker, aber wir haben das ja schon mal gesagt, unsere Generation ist die Generation, wenn wir jetzt ins Alter kommen, wo wir Politiker werden könnten oder große Karriere machen könnten, noch die Generation noch jünger. Du kannst jede Karriere zerstören, jede.
Ja, natürlich.
Wenn du interne Chats hast, du kannst alles machen. Und Behörden sind ja auch teilweise weisungsgebunden. Stell mal vor, was damit passieren kann.
Ich finde es auch immer bedenklich und der dümmste Mensch ist ja der dann immer sagt, habe ich auch auf Twitter gesehen, ja, sie haben ja wohl nichts zu verbergen. So, das ist immer der maximale Idiot, weil man muss sich ja immer eins fragen. Also sag mal, ich bin jetzt SPD-Wähler oder Grün-Wähler. Oder CDU-Wähler, ist ja wurscht. Und sagt, ah ja, die machen das jetzt. Das finde ich ja gut, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber jetzt stell dir doch mal vor, das Ganze ist jetzt installiert und dann kommt eine Partei an die Macht,
ja,
die du gar nicht gut findest. und die dann sagt, naja, der hat jetzt nichts zu verbergen, aber der passt uns halt jetzt nicht. Also so weit sind ja die meisten Leute schon nicht imstande zu denken. Ich muss ja immer bei einem Gesetz oder bei solchen Sachen immer mir überlegen, okay, ist das auch noch gut, wenn jemand an der Macht ist, der völlig irre ist, den ich überhaupt nicht gut finde, der vielleicht auch gewisse Sachen ja dann halt abschaffen will oder einschränken will, wie zum Beispiel deine Humorregeln. Und das kann ja theoretisch jeder sein.
Ja.
Und dann sollte ich mir schon mal überlegen, ist das so gut? Nein, im Zweifel nicht. Und da beißt es ja bei den meisten Leuten leider schon aus.
Du hast es angesprochen, wer nichts zu verbergen hat, der soll sich nicht anstellen. Ich habe einen ganz kurzen Ausschnitt, ich möchte gleich kurz vorlesen, einer Rede aus dem Jahr 2011.
Von Guido?
Ja.
Ja, die ist stark. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Es ist, ich werde jetzt nicht die ganze Rede vortragen, aber nur
ich bitte darum.
3-4 Absätze, weil das war 2011. Das ist 14 Jahre her und da ging es noch nicht um die Chatkontrolle. Er sagt, Freiheit stirbt immer zentimeterweise und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will, sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. Man kann mit dem Vorwand, man schaffe Sicherheit, jedes Bürgerrecht in Zweifel ziehen. Man kann mit dem Vorwand, die Sicherheit brauche das, jede gesetzliche Verschärfung beschließen. Wir wehren das ab, wo wir können. Aber wir brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger, selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich den Satz nicht gefallen lassen, wer nichts zu verbergen hat, der soll sich gefälligst nicht beklagen. Nein, wir wollen ein selbstbewusstes Volk von Staatsbürgern und nicht von Staatskunden. Nicht von Untertanen. Bürgerrechte zu verteidigen, das ist die heilige Aufgabe der SPD, der FDP zu allen Zeiten, in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Wahnsinn, wie das passt, ne?
Ja, Westerwelle auch, eigentlich war der super. Ich glaube, bei dem lag es einfach so am Gesamtpaket, dass der nicht so, der war ja erfolgreich, aber trotzdem, irgendwas hat dem gefehlt, der war vielleicht auch nicht besonders sympathisch, weil inhaltlich, auch wenn man das jetzt hört, das ist, ja, besser geht's nicht. Aber irgendwie hat da was, ich weiß nicht, was da gefehlt hat, vielleicht war einfach vielen nicht sympathisch oder Charisma hat er eigentlich schon auch, aber irgendwie, ja.
Wobei, sie hatten ja unter ihm das beste Wahlergebnis aller Zeiten.
Der war schon erfolgreich, klar, aber ich glaube, also mit den Inhalten müsstest du eigentlich noch viel erfolgreicher sein können.
Und weißt du, schönes, also er hat da, also das könnte von jetzt sein.
Ja, absolut.
Und gerade im Zusammenhang mit der...
Es wird immer aktuell sein. Also, ja. Aber jetzt, ja.
Und das Schöne daran ist, und dann ist auch mein Teil mit der Chatkontrolle vorbei, er sagt, sie stirbt nicht durch Politiker. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, aber die Verordnung soll jetzt durch Politiker kommen. Aber er sagt ja im zweiten Schritt, es liegt am Bürger. Und dann habe ich einen ganz spannenden Screenshot, den hat Dr. Rainer Zittelmann gemacht aus einer Zeitung. Ich kann nicht erkennen, welche Zeitung. Die hat aufgelistet, die Rangliste der Länder mit den meisten Verhaftungen wegen Online-Posting.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Top 15 Länder nach Anzahl der Verhaftungen. Daten für 2023.
Deutschland war 3, glaube ich, oder?
Deutschland auf Platz 3. Ja. Vor Deutschland nur England und Weißrussland.
Ah, wow.
Also in England gab es 12.000-fach Werbung. Ja, Leute, ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan von Kompromissen und das gilt vor allen Dingen auch bei meinem Schlaf. Ja, der fällt manchmal zu kurz aus. Umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die ich schlafe, maximal erholsam ist und da hilft mir Emma-Matratzen enorm bei. Anfang des Jahres habe ich mir nämlich die Emma Elite Airgrid-Matratze gekauft und muss sagen, dass ich mega happy bin. Und noch viel, viel wichtiger, nicht nur ich feiere die neue Matratze, sondern auch meine Freundin, die zwar deutlich leichter als ich, aber auch sehr viel kritischer. Aber Emma hat nicht nur super Matratzen im Sortiment, sondern auch Betten, Kissen, Decken und alle weiteren Produkte, die du so für deinen Schlaf brauchst. Und selbst ich, der über 10 Jahre lang ein altes Kissen hatte und es nicht abgeben wollte, ja, auch ich bin jetzt auf ein Emma-Kissen gewechselt und bin super happy. Und das Beste? Im Herbstsale gibt es jetzt gerade bis zu 50% Rabatt auf viele Produkte und mit dem Code LOCKERROOM erhältst du nochmal 5% on top. Und für alle kritischen Geister unter uns, du kannst auf den Emma-Matratzen bis zu 100 Tage Probe schlafen. Die Lieferung und die Abholung bei Rückgabe sind natürlich kostenlos. Den Link mit allen weiteren Informationen findest du jetzt in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Verhaftung? In Weißrussland 6.200 Verhaftungen. In Deutschland 3.500 Verhaftungen. Es gibt auch eine Bemerkung, häufig für Hassrede oder Volksverhetzung, steigende Zahl durch Social-Media-Überwachung. Auf Platz 4 kommt China. Also Platz 1 und 2 England und Weißrussland ist so lala, dann Deutschland. Aber die Platz 4, 5 und 6 ist wirklich überragend. China, Türkei, Russland. Das ist, ja.
Ja gut, die USA sind ja auch auf einem schlechten Weg. Das muss man ja auch kritisieren, wenn dann da Memes gefunden werden,
ja.
J.D. Vance Meme oder irgendwie. Also da ist ja die Entwicklung hinsichtlich dieser Sachen auch nicht gerade erfreulich, weil und was soll das? Also,
nochmal ganz kurz zum Thema Chatkontrolle und gegen Kindesmissbrauch. So, glauben die ernsthaft, dass wenn die das jetzt machen, dass dann ein Mann, der Kinderpornografie hat, dann weiterhin noch einfach WhatsApp nutzt? Die werden ja immer andere Wege finden. Ja.
Das ist auch wird im Zweifel, gut, es gibt immer welche, die saublöd sind, aber das wird ja heute im Zweifel auch keiner machen. Ne? Weil, ich meine, das kann man ja, also wenn es einen Verdacht gibt, denke ich mal, das ist ja auch richtig, wenn es einen Verdacht gibt, dann denke ich, kann die Polizei hoffentlich relativ viel machen und dann ist es ja heute auch schon blöd.
Also ich sag dir ehrlich, wenn das kommen sollte, dann muss ich prophylaktisch durch viele WhatsApp-Gruppen gehen. Und
schreiben wir nur noch Briefe.
Das Briefgeheimnis gibt's ja noch.
Das gibt's noch. Ja, auch also wirklich diese Argumentation, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich meine, mit der Begründung kann ich ja sagen, na gut, dann lasse ich auch jeden, wenn bei mir einer klingelt an der Tür, sagt die Tür rein und vom Staat wenn wir das mal ansehen, sage ich, ja, klar.
Geschützte Räume sind krass wichtig.
Ja,
und geschützte Räume sind auch für mich ein Grundpfeiler einer liberalen Demokratie.
Natürlich,
weil,
also da braucht man halt, also wer das irgendwie so in Zweifel zieht.
Und weil viel halt digital mittlerweile abspielt, muss man diese WhatsApp-Gruppen, Leute, WhatsApp-Gruppen, privat, das ist wichtig. Das ist wichtig für unser Zusammenleben geworden.
Ja, klar.
Ob wir wollen oder nicht. Und das sollte man, das ist für mich ein sehr, sehr schützenswertes Gut.
Kurz zu Philipp Rösler. Also der Talk, wie gesagt, war sehr gut. Da waren sehr viele spannende Gedanken drin. Was ich gut fand, das ist mir in Erinnerung geblieben, zwei Sachen. Er meinte mit dem Arzt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und ja, der ist übergewichtig oder fett und du sagst als Arzt, ja, sind viel zu fett, so nimm jetzt ab. Schwierig, sondern du musst dann halt diplomatisch sein und musst dann sozusagen ihm aufzeigen, warum es vielleicht gut ist, ein bisschen abzunehmen und dass es auch schwer wird, aber so, wir schaffen das gemeinsam. Und er hat ja gemeint, dass die Politiker, die jetzt dran sind, jetzt Merz war die SPD, dass die Leute denen das einfach nicht mehr abnehmen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Dieses, jetzt war ja am Sonntag wieder bei Mioska, dieses, ja, wir müssen, alle müssen ihren Beitrag leisten und Schrumpflohn. Und ich glaube, das kannst du halt machen, wenn die Leute Vertrauen haben. Das ist wie beim Fußballtrainer. Es gibt halt Trainer, die für die stirbst du halt auf dem Platz. Wenn der dir sagt, hier, du machst jetzt das, dann machst du das. Und dann gibt's Trainer, ich war ein sehr schlechter Fußballer, aber ich hatte, kennt glaube ich jeder, gibt halt einen Trainer, wenn der dir was sagt, dann machst du das. Und es gibt Trainer, wenn dir der was sagt, dann hier rein, hier raus und du denkst, ja, passt schon. Das ist halt, glaube ich, schon sehr wichtig. Und ich glaube, die Leute, erstens haben sie keinen Bock mehr auf dieses Politikerhafte.
Mhm.
Und ich glaube, man merkt einfach, oder viele merken, die haben eigentlich selber keinen Plan. Da geht es jetzt einfach nur darum, irgendwie Parolen rauszuhauen, beziehungsweise vielleicht mal ein bisschen Geld, um dann irgendwie ein bisschen halt ja die Löcher zu stopfen. Aber eigentlich ist da kein Plan dahinter. Und das ist halt ein Problem. Weil wenn du jetzt wirklich einen Politiker hast, wo du sagst, okay, vielleicht ein, zwei Jahre werden jetzt nicht so gut oder vielleicht auch fünf, aber hier, das. Dann, ich muss ja den Leuten auch irgendwie eine Perspektive geben. Es kommt ja auch nicht, ja, hier, dann wird's gut oder dann schaffen wir das. Sondern es heißt einfach nur, naja, es ist schwierig und wir müssen jetzt hier das machen und jeder muss seinen Beitrag leisten. Und ich verstehe auch nicht, welche Berater haben diese Politiker? Ich meine, dass ich mich jetzt nicht hinstelle und sage, es ist alles super, das ist auch klar. Aber ich muss doch den Leuten irgendwas geben. Ich muss ihnen doch was versprechen. Und ich habe auch mit Heiner Flassbeck diese Woche wieder gesprochen. Der hat so recht, auch der ist ja jetzt weit weg ordoliberal, neoliberal zu sein, der macht sich auch gerne über die alle lustig, kritisiert ja auch die Lars Feltz und Co's, aber der sagt ja auch, Steuern runter, ja, Schulden machen. Vielleicht müsstest du wirklich Schulden machen, um zu sagen, wir senken jetzt die Steuern, wir machen die größte Steuersenkung der Geschichte, einfach um mal hier Stimmung in den Laden zu bringen, um dann auch die Nachfrage anzukurbeln, wäre jetzt mal ein kreativer Weg. Weil, aber dann sagen die Leute wieder, oh, Schulden sind so gefährlich. Ja, natürlich ist das jetzt keine Dauerlösung, aber die müssen sich doch mal kreative Wege jetzt überlegen, wie man einfach mal die Leute positiv, vielleicht sogar wirklich überrascht. Weil die machen jetzt seit 10 Jahren dasselbe. Flassbeck hat das auch gut gesagt. Ja, er hat auch gemeint, er wird ja nicht mehr eingeladen in irgendwelche Talkshows, weil, er kritisiert ja Deutschland und die Politik und das ist ja böse und das hilft dann wieder der AfD und dieser ganze Schwachsinn. Also wir drehen uns ja in dieser Dauerschleife. Ja. Es ist wirklich lächerlich. Also,
wir machen jetzt auch Schulden und erhöhen die Steuern.
Ja, das ist ja auch, genau, das ist ja auch lächerlich. Also ich glaube, wir müssen halt einen Mittelweg finden, dieses Sparen ist natürlich auch Unsinn. Also wir haben, also grundsätzlich, ich glaube, wir haben sehr viele Möglichkeiten, dass wir sparen. Aber vielleicht muss man erstmal Schulden machen, dass man sagt, okay, wir digitalisieren jetzt zum Beispiel durch. Das kostet vielleicht erstmal Geld. Aber dass man sagt, hier, wir haben jetzt das und das Projekt. Wir wollen, keine Ahnung, die Kosten in 10 Jahren wollen wir halbieren. Vielleicht haben wir erstmal 200 Milliarden mehr Kosten, aber wir haben ein Projekt, wir haben einen Plan. Aber es passiert ja gar nichts. Dann gut, hier, da ein paar Milliarden, da ein paar Milliarden, dann ein bisschen Steuern erhöhen, jeder zahlt ein bisschen mehr, dann haben wir wieder 3-4 Milliarden und in 2-3 Jahren, was machen wir? Ja, dann wieder ein bisschen mehr, weil wir wieder Geld brauchen. Und das ist alles so idiotisch. Und da fragt man sich auch, wo soll das denn hinführen? Und Flassbeck hatte einen Punkt, da gebe ich ihm recht, bin jetzt mit dem nicht auch bei allem einer Meinung, aber es stimmt schon, die Nachfrage jetzt komplett abzuwürgen. Ja, ich meine, wie soll das zu mehr Wachstum führen? Also das stimmt schon, da ist schon was dran. Also es ist halt einfach, und dann auch noch die Stimmung abzuwürgen. Weißt du, ja. Du nimmst den Leuten quasi mehr Geld weg und es geht jetzt gar nicht um den Bürgergeldempfänger. Im Endeffekt fließt das ja auch in den Konsum, das muss man auch mal ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite muss man ja auch eins sagen, wenn ich jetzt die Steuern wieder erhöhe, die Leute haben weniger Geld zur Verfügung, die Leute, was passiert? Sind genervt, manche gehen, wir haben jetzt keine Massenflucht, aber manche gehen dann auch, weil sie sagen, okay, jetzt reicht's mir. Die Unternehmen, für die wird's auch wiederum teurer. Also das muss doch jetzt irgendwo mal fruchten. Also ich verstehe es einfach nicht.
Wir hatten es ganz am Anfang. Das wird nicht fruchten. Und dass wir uns immer, weißt du, manchmal denke ich, die machen das ganz schlau in der Politik. Und lassen, das hatten wir ja mal mit den 3 Gruppen, also Staat, Reiche, Arme. Die schaffen das ganz gut, dass wir uns gegenseitig zerfleischen unter den Bürgern. Wer, aber egal, ob ich jetzt Antifa bin oder rechtsradikal, wer nicht sieht, dass ein Land wie Deutschland jetzt die größte Schuldenneuaufnahme macht aller Zeiten und selber sagt, die Regierung, es reicht immer noch nicht, und dann zeitgleich noch die Abgaben erhöhen will,
ja, das
auf einem Niveau, auf dem wir eh schon sind, mit den höchsten Abgabenlast weltweit.
Ja, ein schlechter Witz.
Wer dann nicht erkennt, wo das Problem liegt, es tut mir leid, dann können wir lange darüber reden, oh, soll der Hartz-IV-Empfänger jetzt 3,50 Mark weniger kriegen oder soll der Reiche jetzt mal 0,05% abdrücken? Das ist alles Pipifax. Wer diese Fakten negiert und da nicht sieht, wo das große Problem liegt, dem ist nicht zu helfen. Das Problem ist, dass dieses Problem nur das Problem lösen kann. Und das wird es nicht tun.
Und weißt du, ich mache mir da so viele Gedanken jetzt in letzter Zeit, weil es gibt ja viele Staatsgläubige. Okay, dann sagen wir uns mal, okay, der Staat kann es besser. Naja, jetzt die letzten 2-3 Wochen sind ja schon wieder schockierend. Ich bin ja auch noch zu naiv. Hier mit diesen Drohnen. Dass überhaupt eine Drohne über den, egal was das für eine ist, egal von wem, ob das jetzt privat einer ist, der sich verfliegt oder ob die jetzt aus Russland kommt oder aus Nigeria oder sonst woher, dass die überhaupt einfach so ganz casual da mal über den Münchner Flughafen da, dass überhaupt möglich ist. Also ich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, geht das? Nee, also entweder werden die irgendwie abgeschossen oder da gibt's halt einen Störsender oder was weiß ich. Das wird quasi schon sehr früh irgendwie auf dem Radar erkannt oder da ist halt irgendwas, da kommst du gar nicht hin. Falsch gedacht. Oktoberfest, nächstes Beispiel. Wir haben ja in Deutschland, es mangelt ja nicht an Bürokratie, Vorschriften, Sicherheitskonzepten, bla bla blub. Es muss in jeder Firma, muss hier, weiß ich nicht, der Sicherungskasten muss 3-mal kontrolliert werden, Schulungen, es gibt für jeden Beauftragten, es gibt einen Notfallbeauftragten, es gibt einen Gummistiefelbeauftragten, ich muss hier, da gibt's, ist ja kein Witz, dann muss irgendwie der Schemel muss die Norm haben, wir wissen, worüber wir sprechen. Oktoberfest, wegen Überfüllung geschlossen. Das Lustige ist, ich war da sogar kurz, das war der mittlere Samstag, weil meine Frau eine die geniale Idee hatte, wir wohnen nicht weit weg, ah ja, lass doch heute mal hier da so eine Semmel holen zum Abendessen. Okay, gut, sind wir kurz hin. Und ich bin Gott sei Dank dann ein bisschen vorsichtiger, hab das schon gesehen und bin da schnell umgekehrt, wo dieser Tumult da war. Es war völlig überfüllt. Katastrophe. Die haben ja Kinder da in Buden reingehoben, damit die nicht zerquetscht werden. Also das ist haarscharf an der Katastrophe vorbei. Jetzt frage ich mich, auf diesem Oktoberfest wird so viel Geld verdient. Die verdienen sich dumm und dämlich. Die Stadt München verdient sich dumm und dämlich. Es wird sicherlich vorher gesprochen über Sicherheit und Lirum Larum. Es ist heutzutage nicht möglich, mit KI, Kamera, sonst was, die 4-5 Eingänge, dass ich merke, oh, da sind jetzt auf einmal, es geht nicht um 500, da sind auf einmal 500.000 Leute zu viel jetzt auf dem Oktoberfest. Das ist ja blöd. Jetzt müssen wir die alle rausschmeißen. Willst du mich verarschen? Und dann kommen diese, jetzt hätte ich fast was gesagt, hier die Bürgermeister, Vizebürgermeister und rennen dann noch auf TikTok und dann so, ja, das war ja nicht so schön. Fristlose. Also wer wird denn da gefeuert? Also es muss jetzt von mir aus nicht der Bürgermeister sein, aber da muss es doch Verantwortliche geben. Da gibt's doch ein Sicherheitskonzept. Das ist das größte Volksfest der Welt. Da kommen 6,5 Millionen Menschen und die stellen dann irgendwann fest, oh ja, jetzt haben wir 300.000 Leute zu viel. Das ist doch völlig geistesgestört. Also heutzutage mit dieser Technik, es geht jetzt auch nicht darum, da jeden zu scannen, sondern einfach nur, dass ich kann doch solche Bewegungen ungefähr nachvollziehen und ich merke doch, wenn da jetzt 50, 100, 200.000 zu viel sind, das ist doch lächerlich. Jeder Wasserhahn wird da vorher kontrolliert, jede Schraube wahrscheinlich dreimal vermessen und da frage ich mich mal wieder, wie kann denn sowas passieren? Und da merkt man doch diese Gläubigkeit an diese ganzen Verordnungen. Also sicherlich funktionieren viele Dinge, aber wenn nicht mal sowas funktioniert, dann muss ich doch einfach mal alles überdenken.
Ja, ja, absolut richtig. Es schwimmt halt immer so mittlerweile so eine Form von
Weil dass sowas passieren kann, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ja, es ist.
Das meine ich, ich bin da viel zu naiv.
Man schämt sich auch so ein bisschen dafür.
Ja.
Weil das ja Dinge sind, es ist ja nicht mal so, dass wir nicht mehr progressiv sind, also wir sind jetzt nicht mehr Vorreiter in irgendwelchen Dingen, sondern auch bei den Basics scheinen wir einfach nicht mehr funktional zu sein. Machen wir es kurz, es ist ein dysfunktionales System. Das sehen wir hundertfach. Drohnen am Münchner Flughafen, nochmal, ich bin kein Drohnenexperte, ich kann Privatdrohnen fliegen, DJI, das macht mir Spaß. Es ist nicht zu begreifen, dass so etwas möglich ist.
Ja, ich hätte...
Es ist nicht...
Das meine ich, man denkt halt, ja, eigentlich geht das gar nicht, weil das ist ja ein Flughafen, das ist ja keine Pommesbude. Ja, man will dann über andere Sachen gar nicht so genau nachdenken, was alles passieren könnte.
Und das ist dann halt auch, das gehört dann auch zum deutschen Naturell, dann ist die Drohne da und dann ist der Flughafen mal für einen Tag dicht. So, und das hat halt riesen Auswirkungen. Das ist wie, wenn in der Münchner Innenstadt ein Auffahrunfall ist mit einem kleinen Blechschaden. Bis die Autos weg sind und die Versicherung das alles dokumentiert hat, da vergehen Stunden und der Verkehr ist halt in der Zeit blockiert. In anderen Ländern wird halt rechts rangefahren. Das ist dann auch, das ist dann die deutsche Gründlichkeit, plötzlich dann wieder ein Ding, Dinge zu dokumentieren, die dann plötzlich dann sehr gut funktioniert, auch in aller Ausführlichkeit. Wenn es dann aber drauf ankommt, ist das große Scheitern. Und ja, ich habe ja im Ruhrgebiet studiert, deshalb ich weiß, wie das damals war, Love Parade, also was das ausgelöst hat in den Leuten.
Ja.
Und ja, das war kurz davor. Und wenn da,
ja, aber das wäre schlimmer gewesen, denke ich, weil das waren ja so viele Leute. Also wenn das schief geht,
so, dann reden wir von einer riesen Katastrophe.
Ja.
Und die Leute können sich glücklich schätzen, dass da nichts passiert ist.
Ja, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank ist das gut gegangen. Ja. Es war ganz komisch, weil dann kam da Durchsagen so, bitte sofort das Festgelände verlassen und das war schon okay, gut, bin dann auch gleich weg. War auf jeden Fall sehr komisch und das ist auch wieder so ein typisches Beispiel, du verlierst dich in diesem Klein-Klein und so Sachen, wo man eigentlich davon ausgeht, sowas kann gar nicht passieren, weil da zumindest irgendwie eine gewisse grobe Kontrolle ist, was ja auch sinnvoll ist, das ist dann einfach, und das finde ich so schockierend, weißt du, du verrennst dich da in Hundertsten, Tausendsten und die offensichtlichen Sachen, wo jeder sagt, okay, das müssen wir kontrollieren oder da kann richtig was schief gehen, das ist dann irgendwie, oh ja, das ist jetzt blöd. Und das finde ich schon, also ich finde das skandalös. Also kann ich nicht anders sagen. Und noch eine ganz tolle Sache, Rösler hat doch über das Thema Podcast gesprochen. Ah, Politiker finden jetzt Podcasts ganz toll. Was machen wir an Podcast-Förderungsgesetz? Jetzt ist das witzig und traurig zugleich, aber ich habe jetzt noch was viel Besseres. Denn was könnten Politiker noch machen, anstatt ein Gesetz? Sie könnten das natürlich auch einfach selber machen. Und das ist schon wirklich zum Schießen in Baden-Württemberg. Hier, um die eigene Politik und das Volk zu bringen, setzt Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann auf teure Podcast-Formate und lässt sie vom Steuerzahler finanzieren. Und das ist schon Wahnsinn. Gesamtkosten von über 100.000 Euro. Und jetzt rat mal, wie das ankommt, wie das gehört wird. Natürlich beschissen. Hier, mein Lieblingsbeispiel, der Podcast Unser Holz von Forstminister Peter Haug von der CDU.
Mich am Arsch.
Ging Mitte September an den Start und das hören so 2.800 Menschen.
Glaube ich
sogar noch viel.
Glaube ich
nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch weniger. Und da frage ich mich generell, also da habe ich mehrere Fragen. Also erstens, wie kommt man auf die Idee, dass man glaubt, das würde jetzt jemand interessieren? Und warum muss der Steuerzahler jetzt Geld zahlen dafür, dass die Politiker quasi ihre Politik erklären können? Also ja nicht so, dass die nicht genug Gelegenheiten dazu hätten. Also warum muss ich jetzt einen Podcast finanzieren, damit jetzt Kretschmann und hier der Forstminister Haug von der CDU, damit der da seinen Senf verbreiten kann? Also da wundere ich mich schon. Also
guter Punkt. Wir hatten ja vor einigen...
Und was kostet da so viel? Also einen Podcast zu produzieren, naja, sag mal, es gibt teurere Sachen.
Wir hatten ja vor einigen Monaten, das ist schon ein bisschen länger her, die Diskussion über die Ausgaben gerade der Politiker aus der Partei der Grünen. Schminke und sonst was. Das kam ja jetzt wieder hoch, weil Lars Klingbeil hat ja jetzt auch ausgeschrieben.
Ja, das haben die ja alle.
Für Fotos, ja, aber bei ihm kam es jetzt, ich glaube, 400.000 für Fotos und Videos, Umfang von 400.000. Und in dem Zusammenhang kamen dann jetzt auch nochmal die Zahlen für Schminke raus, was die letzte Regierung da ausgegeben hat. Und da wurde dann ja, also, es kam raus, dass Annalena Baerbock super viel für Schminke ausgibt, also für Visagisten. So, dann wurde das kritisiert und dann gab es die Gegenreaktion, worüber reden wir hier, das muss ja gemacht werden und hier und da. So, wenn du das auf den Tag runterrechnest, hat Annalena Baerbock am Tag 265 Euro für Visagisten ausgegeben, am Tag. Jetzt wissen wir zufällig, was ungefähr Visagistinnen am Hochzeitstag kosten. Ungefähr das ist der Preis.
Das ist, die sind aber teuer, das muss man sagen.
Ja, ja, leider, das ist sehr teuer. Teuer. So, und warum darf ich nicht sagen, aus Steuergeldern, dass das eine Unverschämtheit ist? Weil dass sie sich schminken lassen muss und so, das verstehe ich.
Das ist alles okay. Verstehe ich auch,
aber es muss nicht jeden Tag für knapp 300 Euro sein.
Ja,
so ein Podcast zu produzieren, jetzt hier 100.000 Euro, was da alles drin ist, keine Ahnung. Stell zwei Mikrofone auf, du brauchst nicht Werbung. Ja, Leute, ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan von Kompromissen und das gilt vor allen Dingen auch bei meinem Schlaf. Ja, der fällt manchmal zu kurz aus. Umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die ich schlafe, maximal erholsam ist und da hilft mir Emma Matratzen enorm bei. Anfang des Jahres habe ich mir nämlich die Emma Elite Airgrid Matratze gekauft und muss sagen, dass ich mega happy bin. Und noch viel, viel wichtiger, nicht nur ich feiere die neue Matratze, sondern auch meine Freundin. Die ist zwar deutlich leichter als ich, aber auch sehr viel kritischer. Aber Emma hat nicht nur super Matratzen im Sortiment, sondern auch Betten, Kissen, Decken und alle weiteren Produkte, die du so für deinen Schlaf brauchst. Und selbst ich, der über 10 Jahre lang ein altes Kissen hatte und es nicht abgeben wollte, ja, auch ich bin jetzt auf ein Emma-Kissen gewechselt und bin super happy. Und das Beste, im Herbst-Sale gibt es jetzt gerade bis zu 50% Rabatt auf viele Produkte und mit dem Code LOCKERROOM erhältst du nochmal 5% on top. Und für alle kritischen Geister unter uns, du kannst auf den Emma-Matratzen bis zu 100 Tage Probe schlafen. Die Lieferung und die Abholung bei Rückgabe sind natürlich kostenlos. Den Link mit allen weiteren Informationen findest du jetzt in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Die Kameras, das ist das Teure. Die Kamera ist teuer. Die kosten mit dem Objektiv knapp 10.000 Euro.
Ja, die brauche ich ja für einen Podcast.
Das Mikrofon, das kann ich, ganz ehrlich, ich rechne es euch vor. Das Mikrofon ist mit einer der besten Mikrofone, kostet 700 Euro. 700 so Euro, die. Ja, die sind sehr teuer. Du kriegst auch günstigere ab 200 Euro mit absolut ausreichender Qualität. Die Ständer kosten 25 Euro. Tisch gehe ich davon aus, hast du schon, musst du nichts haben. Licht brauchst du auch nicht. Tonmischer kriegst du für ab 100 Euro gute. Du kannst es schneiden für 20 Euro im Monat. das sind deine Kosten. Du hast
Cutter drauf. Ja, meine ich, ein Podcast ist...
Rechne einen Produzenten, der das als Freelancer macht, mit 300 Euro pro Ausgabe. Ist schon teuer. Ja. So, 300 Euro. Das sind die Kosten, die du für einen Podcast brauchst. That's it. Punkt.
Das sind die Kosten. Das meine ich. Das ist so.
Mehr
das
brauchst kommt du
ja
auch nicht.
Noch, das ist ja schon wieder, da frage ich mich auch, wer verdient, also entweder sind die so blöd, dass die sich so über den Tisch ziehen lassen, oder da werden auch schon wieder irgendwelche Geschäfte gemacht, weil ich meine, das sind ja Preise, das ist ja.
Das hat Krall damals schon richtig gesagt, sie mussten das Geld nie verdienen und deshalb wissen sie es nicht wertzuschätzen. 100.000 Euro, wenn du mal 100.000 Euro netto verdienst durch echte Arbeit, dann weißt du, was das wert ist, dann würdest du das niemals, niemals ausgeben. Wir als Unternehmer verdienen jeden Cent selber. Wir würden, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen neuen Podcast machen und einer wird mit einem Kostenvoranschlag kommen, einen Producer mit 100.000 Euro, ich würde den ins Terrarium schmeißen von den Schildkröten.
Das ist ja ein schlechter Witz. Das ist wirklich ein schlechter Witz.
Die haben keinen Bezug dazu.
Nee, und auch, das meine ich, auch, dass einem sowas nicht peinlich ist. Weißt du, dass man jetzt sagt, wir machen jetzt diese Einstellung, also wir machen jetzt einen Podcast. Also die haben ja ständig, die erklären sich ja ständig. Also es gibt Pressekonferenzen, die reden jeden Tag mit Journalisten, die sind ja quasi ständig in der Öffentlichkeit. Also jetzt zu glauben, die müssen jetzt einen Podcast machen, also der dann auch noch was kostet und vor allem ordentlich Geld kostet. Also ich weiß es nicht. So diese Selbstverständlichkeit. Ja. Also ich finde es irgendwie
nochmal, weil sie's,
befremdlich.
Weil sie es nicht verdienen mussten. Und dann lasse ich mich für 300 Euro am Tag schminken. Es ist der absolute Superwahnsinn. Man muss es so deutlich sagen.
Ich habe eine schöne Frage für dich. Ganz toll, habe ich mir extra aufgeschrieben. Das ist ja oft auf Social Media. Was wäre deine perfekte Bundesliga? Welche Vereine wären da drin? Ich finde das sehr schwer, aber ich habe es mir mal aufgeschrieben.
Mit 20 Teams? 18 Teams?
18 jetzt.
Boah, weiß ich nicht.
Bayern. Ja, die Standardvereine halt.
Ich sag dir, welcher nicht drin ist, wer rein muss. Für mich ist, auch wenn es Chaos ist, für mich gehört Berlin in die erste Liga.
Ja, als Hauptstadt schon. Ich mag Hertha auch nicht, aber ja, gehört rein.
Auch so Fahrstuhlmannschaften, Hamburg, Köln, Berlin.
Ja.
Wer ist da sonst noch immer, der hoch und runter geht, der eigentlich da reingehört? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die müssen safe rein. Für mich als Münsteraner, Preußen Münster, Gründungsmitglied, gehört in die erste Liga. Geil, einfach.
Bräuchten ein neues Stadion, aber
es
hat dann...
Ja. Das schon. Aber Münster gehört für mich auch rein. Kaiserslautern, eigentlich krass.
Finde ich auch gut.
Und was halt wirklich fehlt, asoziale Ostclubs.
Ja.
So Dynamo Dresden, Rostock, so Cottbus.
Ah, Cottbus nicht. Aber Dresden ist
so super. Dynamo Dresden, wie krass. Stell mal vor, Dynamo Dresden wäre so Niveau Gladbach und als Auswärtsreise Bayern dahin.
Ja.
Hass.
Und dann auch, stell vor, die werden international, da wird mal.
Ich werde das nie vergessen. Ich war Balljunge bei Preußen Münster gegen Rot-Weiß Essen. Das ist ein krasses Derby, damals in der dritten Liga. Und ich musste Balljunge machen vor der Essen-Kurve.
Oh, das ist gut.
Und da war Warmschießen, ne? Und die Preußenspieler haben so aufs Tor geschossen. Und es hieß, wenn die den Ball drüber schießen, dann na klar, ihr holt ihn und gibt wieder, damit die sich warmschießen können. Und ein Ball von Mehmet Kara. Damals, der eine oder andere wird ihn kennen, flog halt in den Essenblock rein. Die waren natürlich schon alle da. So, und dann liegt der Ball und ich gehe da hin, ne? Mach so. WhatsApp-Gruppe, öffentlich, ne? Beleidigt mich durchbeleidigt, wie sonst was, so 3000 Essensfans, so einen 14-jährigen Jungen. Und die ganze Zeit während des Spiels haben die einfach nur gesungen, wir haben euch was mitgebracht. Hass. Einfach geil. Einfach geil. Wirklich.
Ich habe es dir mal aufgedacht. Also Bayern, Dortmund, Schalke. Gladbach, Köln, HSV.
Ja, Schalke natürlich auch, ja.
Bremen, Frankfurt, 60 für mich auch irgendwie einfach irgendwie geil. Münchner Derby ist auch einfach Kult. Lautern, ja, auch top. Stuttgart. Ich finde auch Freiburg, Karlsruhe tatsächlich unterschätzt. Da ist ja auch richtig Musik drin. Gerade Karlsruhe, Stuttgart ist ja auch, das ist ja kompletter Abriss. Ja,
Karlsruhe brauche ich nicht.
Aber die sind schon auch heftig. Also Düsseldorf finde ich eigentlich auch nicht. Dresden auf jeden Fall. Hannover, bin jetzt kein Fan von der Stadt, aber irgendwie ja, auch nicht verkehrt. Ich würde dann tatsächlich, ich finde Leipzig auch gut, auch wenn die jetzt vielleicht nicht die Tradition haben, trotzdem, das ist eine gute Stadt im Osten. Ich finde, also Red Bull finde ich jetzt nicht so.
Nürnberg gehört noch in die erste.
Ah, Nürnberg ist so eine Mannschaft, Nürnberg nervt mich unglaublich.
Ja, aber
weil die wirklich, also Nürnberg ist so ein Club, der nervt mich einmal. Kann ich nicht ernst nehmen. Ich weiß, die haben Tradition und so, aber das ist so ein richtiger, also das ist ja nur quasi, ja okay, wir steigen ab, wir steigen auf, wissen aber sowieso, dass wir schon wieder absteigen. Also ja, Nürnberg, nee. Was ich noch, Duisburg-Essen finde ich tatsächlich noch unterschätzt. Das ist dann auch so richtig schöne...
Duisburg mit der Schau ins Land reisen Arena. Krass.
Die ist härter. Ja gut, Hauptstadt muss halt auch irgendwie dabei sein.
Ja, ja, aber ja, das
muss...
Ein, also wirklich Petition für mehr Ossi-Clubs in der Bundesliga.
Ja, das fände ich auch gut. Und 60 und Lautern, das ist schon geil. Das ist schon richtig... Da gibt's richtig auf die Mütze. Also dieser Podcast, das ist wirklich... Ich höre mir den mal an. Unser Holz.
Ja, das ist
Peter Haug. Ganz toll. Ich finde das alles sehr amüsant. Nee, das mit Rösler hat Spaß gemacht. Auch mit Flassbeck mal wieder ein sehr gutes Gespräch. Also ja, es ist... Er ist ja auch immer sehr direkt, hat auch gemeint, hier, die haben alle keine Ahnung. Gut, Flassbeck ist natürlich immer, neigt immer dazu, dass alle keine Ahnung haben, außer ihm. Aber ja, er hat natürlich mit seiner Kritik schon, finde ich, schon ganz gut in
hier,
Schwarze getroffen.
Überragend, Regionalliga Nordost, da sind die krassen Mannschaften. Regionalliga Nordost, das ist ja Berlin und halt der Osten. Chemie Leipzig, Jena. BFC Dynamo, ja, Lok Leipzig, Cottbus, Chemnitz, Babelsberg, Lichtenberg, TB Berlin. Alter, was sind da?
TB Berlin gibt's auch noch.
Was sind da für krass asoziale Mannschaften? Wie geil ist
Kennst
das?
Kennst du noch die Story von TB Berlin? Die waren, glaube ich,
die
damals
waren Bundesliga.
Ja, ich weiß nur, dass die damals mit, irgendwie war da auch so ein Investor. Ich glaube sogar Winnie Schäfer war damals, glaube ich.
Oder was für ein anderer Berliner Club?
Nee, TB Berlin war, glaube ich, zweite Liga.
Es gab mal einen Berliner Club, der in der Bundesliga war, das war der Negativ.
Tasmania Berlin.
Tasmania, sorry.
TB Berlin war so Ende der 90er müsste das gewesen sein. Ich glaube, die so lila Trikots, glaube ich, oder?
Ja.
Und die haben irgendwie, hatten die so einen Investor, das war so ein bisschen wie damals so Hoffenheim. Nur, dass das halt sehr schnell vorbei war. Ich glaube, Winnie Schäfer war, glaube ich, damals Trainer. Das muss ich gleich mal nachschauen. Ich glaube, Winnie Schäfer, und das ging dann auch drunter. Das war so richtig FC Hollywood. Dann haben die auch so ein paar Starspieler geholt. Das war so ein bisschen wie Hoffenheim in der zweiten Liga damals. Und das ist aber sehr schnell irgendwie, ich glaube, die waren auch nicht schlecht, aber halt sind dann halt nie aufgestiegen. Da ging es drunter und drüber. Das muss ich gleich mal nachgucken. Ich schätze mal, das war so vielleicht 97, 98, ja. 99, irgend sowas. TB, Winnie Schäfer.
Es ist mein Endziel, einen Fußballclub zu haben.
Das wäre sehr schön.
Also im Fußballclub.
Podcast hast du ja schon.
Ein Podcast habe ich, aber einfach einen Fußballclub haben, aber wirklich kaufen, auch wirklich so das, der Arschloch-Investor sein. Nicht wegen Geld, weil du verbrennst eh nur Geld. Das finde ich richtig geil.
Aber ich hätte schon gern einen Verein, den man auch mag. Weißt du, jetzt einfach
so einen klar,
Verein,
logisch.
Also wo man wirklich sagt, man ist dann auch in gewisser Weise, was heißt Fan, aber halt, ja, oder wird dann zum Fan. Ja.
So einen Fußballverein kaufen, geil.
Unter Haching. Die werden wir wieder richtig nach oben führen, ja.
Weiß ich nicht. Unter Haching,
ja. Die waren ja tatsächlich mal in der Bundesliga. Also
ja, die haben Bayern zum Meister gemacht. Ja,
cool, 25 Jahre.
Wo der Michi geweint hat.
Danach. Ja, das war damals, wow. Kann ich mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen.
Ja, das war krass.
Cool.
Naja.
So, Leute. Dann freuen wir uns
was vergessen?
Auf euer Feedback. Ich weiß nicht, irgendwas Wichtiges. Der wackelt schon da hinten. Jetzt wollte Hubi gerade Peter Altmaier nennen, ich weiß aber nicht warum.
Der hat auch sowas Altmaier.
Er ist schon so ein kleiner Peter Altmaier.
Dann haben wir es, ne?
Ah ja, was ich noch verraten kann ich nächste Woche erzählen. Ich habe noch was Kulinarisches. Du kennst ja auch das Café Luitpold.
Ja.
Hier in München. Was? Ich war da zum ersten Mal jetzt drin.
Ja.
Warst du schon mal drin? Das ist ja super.
Ja.
Also das Essen ist auch gut.
Warst du ganz drin in diesem Innenhof?
Ja, fast schon da, ja. Das ist ja super.
Café Luitpold.
Das ist ja riesig. Also ich kenn's halt draußen da mit den roten Stühlen, so ist ganz nett, aber irgendwie ist mir so ein bisschen zu rot da. Sitzt man auch schön, aber das ist ja überragend.
Café Luitpold ist einer
Gutes
der
Essen.
Ist einer der ganz wenigen Restaurants, die es ist ein Touri-Hotspot, der trotzdem gut ist.
Ja.
Das hast du ganz selten, diese Kombination.
Ja, ja, genau.
Café Luitpold kann das.
Café Luitpold. Wirklich sehr, sehr ordentlich.
Jeder kennt das Café Luitpold, auch außerhalb Münchens. Ne? Da gehst du dann mit deiner Mutter hin, die sonst nicht in München ist. Aber es ist auch gut.
Sogar der Kuchen war gut. Ich bin wirklich kein so
Kuchenesser.
Also wirklich, wirklich toll. Und ich werde in der Schwarzwaldstube sein, kann ich nächste Woche berichten.
Das beste Restaurant Deutschlands.
Ist es wirklich?
Also war es super lang.
Zwei, drei, ich weiß gar nicht, es hat noch drei Sterne oder zwei Sterne.
Ja. Ich glaube, es wechselt sich irgendwie mal mit diesem Aqua in Wolfsburg.
Elversberg.
Aber Schwarzwaldschuhm ist das Restaurant. Also es ist das beste, das bekannteste ist Tantris, würde ich sagen.
Ja. Ja, die Schwarzwaldschuhm ist schon bekannt.
Ja.
Weil das Aqua kennt wahrscheinlich. Ja, das
Schwarzwaldstuben ist das Beste, also sagt man, ich war da noch nie, aber.
Das ist auch so geil, weißt du, du hast so ein Top-Restaurant und dann ist das in Wolfsburg und ich denke mir so, mein Gott.
Ja.
Also wenn du da der Koch, gut, der macht wahrscheinlich auch ein gutes Geschäft, da denkst du dir jeden Tag, Mensch, warum muss ich in Wolfsburg sitzen?
Volkswagen-Vorstand.
Ja,
aber da werden die Spesen abbrechen
auch nicht mehr so groß. Das macht doch auch nicht glücklich, oder? Also ich meine, stell dir vor, du bist der reichste Mensch der Welt und sitzt in Wolfsburg.
Ich meine,
ich weiß es auch nicht.
Ist der Aqua-Besitzer vielleicht der größte Leidtragende der Automobilindustrie? Der hat das Restaurant in Aqua, also dieses Aqua-Restaurant in Wolfsburg. Durchschnittliche Gäste, ich glaube 95% sind irgendwie im Vorstand von VW. Und die restlichen 5% ist Wolfsburg-Fußballer.
Oder halt Gäste von VW.
So. Das Bonzen, Ding, ich kann mir vorstellen, dass das Ding lebt von VW. Und jetzt gehen die zugrunde. Und alle sprechen über die Zulieferer. Niemand spricht über den armen Mann, dem das Aqua gehört.
Ja, das stimmt. Das wird. Mal schauen, wie lange sich das. Ja, gut, noch gibt's ja bald genug.
Drei-Sterne-Restaurants sind eigentlich nie profitabel.
Ja.
Das darf man. Also die meisten leben halt, weil sie einen Investor haben, der da eine Liebe für hat. Habe ich mal gehört. Vielleicht tue ich jetzt dem einen oder anderen.
Schwarzwaldstube. Du bist dann an einem Marathon gelaufen.
Ich hoffe.
Wir sind dann hoffentlich alle wieder fit, immer noch verschnupft.
Also diese
Wiesengrippe ist wirklich.
Also ich habe mit einem Freund gesprochen, der auch Läufer ist und Arzt ist. Er hat mir dringend abgeraten. Meine Eltern raten mir auch ab.
Angeschlagen ist es natürlich nicht.
Ich muss mal schauen.
Gut.
Ich muss mal schauen. Ich werde es am Samstag entscheiden.
Ja.
Also entweder laufe ich.
Kann halt schon ordentlich aufs Herz gehen. Das kannst du halt schon schnell.
Ja, der hat gesagt. Also er hat gesagt, ich bin bescheuert, wenn ich das mache.
Ja.
Aber weißt du, wenn man was macht, dann muss man durchziehen. Entweder mache ich's, dann ziehe ich den auch ganz durch, oder ich lasse es kommen dann komplett und dann
ja, klar.
Im nächsten Jahr komplett angreifen. Ich muss mal schauen, es nervt irgendwie.
Nach der Wiesn auch kein. Vor der Wiesn wäre besseres Timing gewesen. Es ist ja wirklich, es ist ja die ganze Stadt hier liegt flach. Das ist egal, wo du hingehst, Bäcker, Friseur. Flach. Ja, aber auch überall, also ist ja egal, du kannst ja gar nicht mehr auf die Straße gehen. Also Friseur, Bäcker, alles.
Es nervt mich so krass, weil ich wusste, dass es kommt.
Ja, du kannst es auch nicht, auch wenn du nicht aufs Oktoberfest gehst, du kriegst ja trotzdem, weil alle, der Taxifahrer ist krank, der Bäcker ist krank, wie gesagt, der Arzthelfer ist krank, alle, also. Schwierig.
Was soll ich dir sagen?
Eine Sache noch, apropos die Stadt liegt flach. Also ich bin jetzt in den letzten Tagen öfters mit dem Auto durch München, auch mal ein bisschen, was heißt längere Strecken. Das ist ja lustig, du siehst, das sind 10 Kilometer und brauchst aber gefühlt 1,5 Stunden. Also das Baustellenlevel ist nochmal extremer. Es ist ja nicht so, dass wir 1, 2 große Baustellen haben, sondern wir haben ja alle 100 Meter eine Baustelle. Und das frage ich mich auch. Also diese Schönheitsbaustellen. Also es gibt ja jetzt wichtige Baustellen, wo man sagt, okay, da muss man jetzt einfach mal ran, das ist zwar nervig, aber okay, danach ist es dann besser oder wichtig. Aber es gibt ja sehr viele kleine Schönheitsbaustellen. Also es fängt ja auch schon damit an, dass die Radwege jetzt so groß sind wie Autobahnen. Okay, vielleicht ist das sinnvoll, würde ich jetzt auch schon mal in Zweifel ziehen, weil für die Autos ist ja noch weniger Platz und das ist ja eh schon schwierig. Aber dann gibt es ja so ganz viele kleine Baustellen, wo man sagt, okay, da wird jetzt hier ein bisschen der Weg neu gemacht, wo man sieht, das kann jetzt nichts Wichtiges sein, weil die Baustelle ist irgendwie 2 Meter lang. Und da frage ich mich auch, wenn man das jetzt mal rausrechnet, also dann wäre mir eh schon schwaches Wachstum, wenn ich jetzt noch die ganzen Showbaustellen rausrechne oder sagen wir unwichtigen Baustellen. Also dann bleibt ja noch weniger übrig.
Freut mich, dass du jetzt auch mal überirdisch unterwegs bist und mein Leid teilen kannst.
Ich bin ja auch nie unterirdisch. Also ich bin eigentlich meistens ich habe ja sehr praktische Wege. Weißt du, ich muss ja selten durch die Stadt durch. So quer, weißt du. Also wenn du wirklich von Osten nach Westen oder von Norden nach Süden musst, das ist absoluter Horror.
Was das angeht, bin ich Verschwörungstheoretiker. Das ist Schikane. Es ist bewusst, diese Baustellen werden bewusst von der Politik gesetzt, um Autofahrer.
Es wird halt weniger Auto, mehr Fahrrad halt, das ist ja ganz einfach. Ja. Das sieht ja ein Blinder.
Es ist, das ist, das ist, der große Plan dahinter und es wird bewusst gesetzt an ganz wichtig strategischen Verkehrsknotenpunkte, wie es heißt. Und die Baustellenabsperrungen sind extra so gewählt, um uns Autofahrer zu schikanieren.
Und da frage ich mich auch, wo soll das hinführen? Weil zum Beispiel jetzt eine Stadt wie München, also das Problem ist ja, U-Bahn, S-Bahn funktioniert ja auch so, naja, also ich fahre sehr selten U-Bahn, wenn ich U-Bahn fahre, fast immer Fahrzeugstörung, bla blub. Also das ist ja auch nicht so, dass das in Japan fährt die U-Bahn alle 2 Minuten, da gibt es keine Verspätungen, zumindest nicht als ich dort war und ich bin da sehr viel U-Bahn gefahren. Also das funktioniert ja auch mau, über die Deutsche Bahn will ich jetzt gar nicht sprechen. Und mit dem Auto wird es immer schwieriger.
Ja, ja.
Und es kommen ja trotzdem eigentlich schon immer mehr Menschen in die Stadt. Also die Stadt wächst ja auch außerhalb. Also das sieht man jetzt auch wieder beim Oktoberfest. Das wird ja auch nicht gerade weniger. Also München ist ja schon ganz schön voll. Und da fragt man sich schon, wie soll das weitergehen? Also ich muss sagen, die Stadt stresst schon auch. Also wenn du jetzt in einem Viertel bist, in einem Kiez bist, da schön wohnst und so im Viertel bleibst, ist das super. Aber wenn du wirklich viel durch die Stadt musst, Das ist.
Habe ich schon mal gesagt, Baustellenradar München.
Ja, yeah, ja, yeah, man sieht's ja, das meine ich. Und es ist überall, also es ist auch egal wo, also ob du in Leim bist, ob du am Ostbahnhof bist oder am Rosenheimer Platz, Deutsches Museum bist, ob du Maximilianstraße, auch ja. Die, auch vor der Oper, die haben da ein bisschen aufgeschüttet, wie lange soll das jetzt noch dauern? 5 Jahre? Das sind ja auch so, das ist eine Witzbaustelle. Auch das neulich im Opern, Parkhaus war ich, dann sehe ich ein Schild. Rat mal, seit wann das saniert wird. Ja. Seit Mitte 23. Das ist jetzt bald 2,5 Jahre. Das sieht immer noch aus, wie als wäre gerade hier, als hätten die Alliierten bombardiert.
Du kannst,
also, das ist.
Du kannst vergessen.
Das ist echt schwierig. Und was ich mich auch noch frage, wenn ich jetzt unwichtig, also erstens, wie schlau ist es, dass wir, also klar, wir beschweren uns immer hier, pushen und mehr und besser, dann muss ich natürlich auch mal bauen und investieren, das ist klar. Aber erste Frage, ist es schlau, alles gleichzeitig zu machen? Und vor allem, ist es nicht schlauer, dass die unwichtigeren Baustellen, dass die Leute, die da gebunden sind, dass die vielleicht erstmal bei den wichtigeren sind, bei den größeren? Also ich habe da sehr viele Fragen. Also wenn man das so sieht, also manchmal denke ich mir irgendwie, ich weiß nicht, ob das alles so schlau ist. Aber gut, das ist jetzt auch Laien-Einschätzung, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht.
Es ist Verachtung, ob das nicht
gegen, besser gehen würde.
Es ist Verachtung gegenüber dem Bürger und dazu stehe ich. Es ist
ja,
so. Es ist schlimm.
So, und jetzt reicht's, Leute. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Gerne abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Wir freuen uns. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.